willkommen beim Podcast Mikrofonierte Gedanken vom Internationalen Institut für Medien in Wien. Unser heutiger Gast ist Berivan Aslan und ihr Kampf um die Freiheit. Aslan ist Juristin, ehemalige Nationalratsabgeordnete und heute Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat. Seit Jahren steht sie an vorderster Front im Einsatz für Menschenrechte, Frauenrechte, Integration und Demokratie. Und darüber werden wir beide miteinander reden. Herzlich willkommen hier im Republikanischen Club in Wien bei unserer ersten Versuch, Ihnen eine neue Sendereihe zu bringen, über die Erfahrungen von Menschen, die Besonderes erlebt haben. Daher haben wir diese Reihe auch Lebensgeschichte genannt. Unser erster Gast ist Berivan Aslan. Liebe Berivan, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke für dein Erscheinen. Wir beide kennen uns schon einige Jahre und daher werden wir dieses Gespräch auch per Du führen.
Mhm. Gerne.
Meine Einstiegsfrage gleich, das muss aktuell sein. Mhm. Gerade spielt sich ja einiges in Syrien ab. Die Kurden werden wieder mal geschlagen, du bist eine Kurdin, aber darüber reden wir dann später und auch über deine Lebensgeschichte. Also die Kurden kriegen wieder mal blaue Augen. Warum kriegen eigentlich die Kurden immer blaue Augen?
Weil sie die Stiefkinder dieser Welt sind, wahrscheinlich deswegen. Ja, sie haben eine sehr traurige Biografie auf der einen Seite, aber sie sind nicht nur Opfer in der Menschheitsgeschichte, sondern sie sind auch Heldinnen und Helden. Weil sie auch den IS besiegt haben, weil sie auch versucht haben, inmitten des Patriarchats Gleichberechtigung oder zumindest Strukturen der Gleichberechtigung zu schaffen. Ja, sie werden leider von der internationalen Weltgemeinschaft kaum wahrgenommen, weil sie wahrscheinlich die Ressourcen nicht dafür haben. Die Ressourcen, die mächtige Länder brauchen. Und weil sie keinen unabhängigen Staat haben.
Und warum haben Sie keinen unabhängigen Staat?
Das hat einen historischen Hintergrund. Da will ich jetzt nicht zu sehr in die Chronologie, das ganze Chronologische hinunterblättern. Aber ja, also das Gebiet Kurdistan ist eigentlich ein sehr rohstoffreiches Land. Und das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sie heute in 5 verschiedenen Ländern leben, die Kurdinnen und Kurden. Und aufgrund dieser Großmächte und aufgrund dieser Stellvertreterkriege auch nicht in der Lage waren, hier einen unabhängigen Staat zu gründen. Ja, also es ist ein Krieg der Rohstoffe, unter denen auch leider die Kurdinnen und Kurden seit Jahrzehnten einfach leiden. Und sie einfach im Grunde genommen, wenn sie jetzt kämpfen, wenn sie jetzt sich verteidigen, dann hier nicht einen Staat verteidigen, sondern einfach ihre Existenz. Und das ist traurig.
Wenn man sich jetzt die aktuellen Meldungen vom heutigen Tag, also wir haben heute, glaube ich, den 12. Jänner, wann wir das aufzeichnen, anschaut, dann ist die neueste Agenturmeldung, also dass mehr als 300 Kurden festgenommen wurden in Aleppo, mhm. dass mehr als 400 kurdische Kämpfer, darunter 59 Verletzte, so meldet es zumindest die APA und der ORF, aus Aleppo vertrieben wurden und in die kurdische Region im Nordosten gebracht wurden. Das heißt, sie wurden wieder einmal vertrieben das aber nicht zum ersten Mal. Also wenn ich mir die kurdische Geschichte anschaue, dann ist diese kurdische Geschichte eine Geschichte der Vertreibung und des Völkermords eigentlich.
Ja, leider. Also die Geschichte der Kurden ist, wie gesagt, eine traurige Geschichte, die einfach komplett überdeckt ist mit Genoziden, Massakern, aber gleichzeitig auch guten Projekten, sage ich. Ich meine, es ist ja, man greift ja nicht ohnehin diese Strukturen an, weil in Nordsyrien, in dem Autonomiegebiet im Nordsyrien, das man Rojava nennt, da haben die Kurdinnen und Kurden jahrelang dort ein demokratisches Projekt sozusagen haben sie geschaffen. Im Sinne der europäischen Werte, im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, der Gleichberechtigung. Man hat geschaut, dass Frauen dort eine Stimme bekommen, dass Mädchen nicht zwangsverheiratet werden, dass Menschen einfach in Menschenwürde leben können. Und genau diese demokratischen Strukturen waren natürlich dem Islamisten ein Dorn im Auge und den Rechtsextremisten. Das ist der Grund, warum man eben diese demokratische Struktur nicht haben wollte. Das ist der Grund, warum man eben Rojava angegriffen hat. Und jeder Angriff auf Rojava ist auch gleichzeitig ein Angriff auf diese demokratischen Werte und auch gleichzeitig auf die Gleichberechtigung. Man wollte das System nicht haben inmitten des Patriarchats. Es war einfach gegen ihre eigene Weltanschauung, gegen ihre Wertvorstellungen. Und natürlich, es sind ja nicht nur die Kurdinnen und Kurden dort in der Region angegriffen worden, sondern auch die Aleviten, die Drusen, die Jesiden, Jesidinnen, auch die christlichen Minderheiten. Und man kann keinen Staat aufbauen, wenn man den Minderheitenschutz und wenn man Demokratie nicht gefährdet und vor allem, wenn man die Frauen nicht achtet, ja, weil die Frauen sind die Architektinnen der Demokratie, sie bilden die wichtigsten Säule der Demokratie und wenn man einen Staat wieder aufbauen will, wo die Frauen nicht vorkommen, das ist dann kein demokratischer Staat. Und genau das wird jetzt forciert von der islamistischen Übergangsregierung. Und deswegen gibt es die Eskalationen. Es hat einfach damit zu tun, dass man diese Weltordnung, die die Minderheiten dort vor Ort geschaffen hat, nicht haben will. Ja, und man will einfach, sie passen auch nicht in ihr Profil. Und deswegen war es auch schwierig, nach dem Assad sich euphorisch zu freuen, weil man gewusst hat, das sind die Terroristen von gestern, nur weil sie eine Krawatte anhaben und einen Anzug, heißt es nicht, dass sie zivilisiert und demokratischer sind. Umso traurig ist es natürlich, dass diese Übergangsregierung jetzt neuerlich eine Förderung von 670 Millionen Euro bekommen hat, um den Wiederaufbau zu ermöglichen.
Aber die Kurden sind ja da ein bisschen in die Zwickmühle geraten, nicht? Auf der einen Seite ist die Türkei, die die Kurden bekämpft. Dann ist es, wenn man ein bisschen, na, ist es Syrien,
ja,
dann also, ist es, ja.
Ja, also wir leben nicht in Tirol leider, im Mittleren Osten, wo man halt als Nachbarstaaten Italien, Deutschland hat, sondern auch die Nachbarstaaten vertreten ja im Grunde genommen die Gesinnung der islamistischen Übergangsregierung, sprich weder die Türkei noch Irak noch Iran hat ein Interesse an westlich-europäisch orientierte Strukturformen. Sie wollen derartige demokratische Projekte im Mittleren Osten nicht haben. Und das war auch der Grund, warum man eben hier einfach zusammen, gemeinsam alles Mögliche gemacht hat, um jede westliche oder demokratisch orientierte Ideologie oder Ideen einer Bewegung sozusagen zu ersticken, im Keim zu ersticken.
Jetzt sprach aus dir die Tirolerin gleich.
Ja.
Und damit kommen wir in das hinein, was eigentlich sozusagen dein Leben betrifft. Mhm. Und auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben zu diesem Gespräch. Du bist aber nicht in Tirol geboren, oder?
Ja, aber Tirol ist meine Heimat, weil der Heimatbegriff mag für jeden irgendwie anders sein, aber Heimat ist für mich der Ort, wo ich meine Kindheitserinnerungen habe und das ist für mich definitiv Tirol.
Du bist als Sechsjährige nach Tirol gekommen, mhm. Das heißt also, du hast schon eine bewusste Zeit auch in der Türkei gelebt.
Ja, also eine nicht so bewusste Zeit, sondern es sind so einzelne Szenen, ja. Wie zum Beispiel kann ich mich erinnern, wenn irgendein Flugzeug geflogen ist, dann habe ich immer gesagt, liebes Flugzeug, bringst du bitte Grüße an meinen Papa, weil der war nie bei uns. Also ich habe meinen Vater erst richtig mit 6 Jahren kennengelernt. Der Vater war ja nicht mit uns, er musste aus politischen Gründen früher weg. Und ja, es war halt die Sehnsucht eines Kindes, mit jedem Flugzeug Grüße zu schicken. Das ist die einzige Erinnerung, die ich so in der Türkei habe.
Warum war dein Vater nicht bei dir? Weil normalerweise sind ja der Vater auch da.
Ja, also ich glaube, das ist unsere Familiengeschichte. Niemand von uns ist dort geboren, wo seine Eltern geboren sind. Also mein Vater ist nicht an dem Ort geboren, wo sein Vater geboren ist, und mein Vater ist nicht dort geboren, wo mein Opa geboren ist. Das ist, hat einfach mit unserer Familiengeschichte zu tun, weil sie ständig in Widerstand waren, weil sie ständig sich gegen autoritäre Strukturen gewehrt haben. Ich glaube, das Antifaschistische liegt irgendwie bei uns in den Genen drinnen, und man ist, man hat ständig gekämpft, und wenn man das Gefühl gehabt hat, man kann hier nicht menschenwürdig leben, dann ist man weggezogen. Und mein Vater kommt aus der 68er-Bewegung, und er hat dann verstanden, dass er dort keine Zukunft hat in der Türkei, weil es sehr nationalistisch war. Damals war auch Kurdisch verboten. Also sprich, Menschen, die Kurdisch gesprochen haben, sind mit 2 Jahren Freiheitsstrafe bestraft worden. Und das Gesetz ist noch gelaufen bis Ende der 80er. Ja, und man wollte einfach ein anderes Leben seinen Kindern ermöglichen. Und er selber war auch aufgrund seiner politischen Weltanschauung sozusagen in Gefahr. Und als Kurdischstämmige war man sowieso in dieser Zeit, wurde man sowieso als Mensch zweite Klasse behandelt.
Dein Vater war Sozialdemokrat,
und
oder?
Er ist dann ausgereist.
Menschenrechtler, der sich ja. Da, und das war, glaube ich, das Problem, warum er weg musste, ne?
Ja, also eigentlich ist mein Opa auf die Idee gekommen, dass er der Meinung war, dass sein Sohn und seine Kinder keine Zukunft mehr in der Türkei haben könnten. Und mein Opa hat dann versucht, für meinen Vater die Reise dann zu organisieren, weil er damals in den 70ern wurden sehr viele junge Menschen und auch Studentinnen und Studenten verhaftet, festgenommen, leider auch dann hingerichtet. Und es war dann quasi die Angst, dass eben auch mein Vater dann mit all den jungen Männern dann verschwindet und dann nie wieder auftaucht. Weil die Straftat des Verschwindenlassens war sehr...
Hat der Opa recht gehabt?
Ja, also mein Vater war dann auch in den 70ern auch sehr politisch aktiv in Europa. Er ist ja nicht sofort nach Österreich gekommen, sondern war in Deutschland, in Frankfurt, hat dann ein paar Stops gemacht, aber war immer wieder auf Demos, Kundgebungen unterwegs.
Auf Kundgebungen gegen was?
Unterschiedliche politische, also es ist immer um Menschenrechte gegangen, egal welche Demo es war.
In Tirol, wo er dann mit deiner Mutter und mit deinen Geschwistern sesshaft wurde, war er in der Textilindustrie tätig, oder?
Nein, mein Vater war ein Schweißer. Und er hat diesen Job auch gerne gemacht. Und gleichzeitig war er auch sehr politisch engagiert. Und hat auch sehr vielen Menschen geholfen, also Asylwerber, Werberinnen, die dann bei uns übernachtet haben, Journalistinnen, politische Aktivistinnen. Also ich bin in einem Haus aufgewachsen, es war eher ein Asylheim oder eher ein Haus für Antifaschistinnen oder für politische Aktivistinnen.
Wie war das für eine Sechsjährige, wenn da dauernd fremde Leute durchs Badezimmer marschieren?
Ja, zum Beispiel, es ist lustig, aber der 1. Mai war für uns so wie ein Feiertag. Ja? Während die Nachbarskinder zu einem Bayramfest neue Kleider bekommen haben, habe ich neue Kleider bekommen, wenn der 1. Mai dann gekommen ist. Weil dann sind wir dann auf den 1. Mai-Demo gegangen. Und und das hat sich alles eigentlich um Politik gedreht. Und im ganzen Haus, teilweise waren es wirklich über 10 Menschen. Und ich bewundere im Nachhinein meine Mutter für ihre Geduld, weil ich kann mich erinnern, sie hat dann, es war dann wie in einer Pension, sie hat dann 3-mal Frühstück vorbereitet oder 3-mal Mittagsessen. Viele der Menschen, die bei uns gewohnt haben, haben sich auch nicht getraut, hinauszugehen, weil sie Angst hatten, die Polizei würde sie dann erwischen und es konnte dann bei einer Polizeikontrolle dann zu Schwierigkeiten kommen, vielleicht wären sie dann abgeschoben in die Türkei, nach Iran oder whatever. Aber es war ein Haus, wo viele eben die Gemeinsamkeit hatten für ein gerechtes, menschenwürdiges und demokratisches Leben. Und ich als Sechsjährige war natürlich sehr beeindruckt von diesen ganzen Gesprächen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, warum ich mich sehr früh politisiert habe.
Na, hat dich das nicht gestört, als Sechsjährige, dass da die fremden Leute rumlaufen?
Ja.
Weil als Kind ist man doch sehr ich-bezogen, nicht? Also man will die Liebe der Eltern haben und so weiter und am besten für sich alleine, oder?
Ja, also meine Eltern waren sehr gastfreundlich und für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Obwohl manchmal denke ich, wenn zum Beispiel mitten in der Nacht dann Menschen gekommen sind, die jetzt neu in Österreich angekommen sind, dann kann ich mich erinnern, dass dann unsere Eltern uns aus unserem Bett dann genommen haben zu sich und da sind dann fremde Menschen in unserem Bett dann geschlafen. Und meine Eltern haben das in einer kinderleichten Sprache haben sie versucht, uns zu erklären, dass sie Freunde der Familie sind und dass sie natürlich einen Platz im Haus haben sollten.
Also wenn man mir mein Bett weggenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich geschrien,
ja,
oder?
Ja, aber ich glaube, wenn man das einem Kind ganz positiv erzählt, dann hat das Kind auch einen ganz anderen Zugang zu den fremden Gästen.
Okay, aber dieses Bett verlieren hat dich sehr schnell politisiert, sichtlich.
Ja, hat mich politisiert, weil ich natürlich nicht nur Positives von diesen Menschen erlebt habe, sondern auch sehr traurige Geschichten mitbekommen habe. Zum Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich bin dann in einem Zimmer von uns gegangen und habe dann eine politische Aktivistin, eine Frau dann weinend gesehen, die dann einfach Sehnsucht nach ihren Kindern hatte, aber für ihren politischen Widerstand ihre Kinder dann bei ihrer Mutter lassen musste. Und auch, ja, also man hat einfach gespürt, sie hat eine Wahnsinnssehnsucht nach ihrer Heimat, nach ihren Kindern. Sie konnte nicht zurück. Und all diese Sehnsucht versuchte sie dann über mich zu leben, ja, weil ich dann nach ihrer Erzählung so alt war wie ihre Tochter. Ja, also auch diese traurigen Momente haben mich als Kind immer wieder zum Nachdenken gebracht, warum macht das eigentlich ein Mensch, ohne irgendwas dafür zu verlangen? Also wie ist es möglich, dass Menschen auf ihr Leben verzichten, auf ihre Familie verzichten, um für ein besseres Leben zu kämpfen? Natürlich, im Teenageralter hat man sich dann viel philosophischer mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Als Kind ist man ja noch nicht so weit. Aber es hat mich in meinem Teenageralter wahnsinnig geprägt und fasziniert, dass Menschen freiwillig einen politischen Preis bezahlt haben für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das hat aus mir einfach einen ganz anderen Menschen gemacht.
Was mich wundert, ist, dass du so stark diesen Heimatbegriff erwähnst. Für mich ist der Heimatbegriff eigentlich ein bisschen ein reaktionärer Begriff. Ja? Für dich sichtlich nicht.
Ja.
Warum nicht?
Ja, also als staatenloser Kurde muss ich ja irgendwo diesen Begriff hier gern haben. Und wie gesagt, für mich war das einfach Tirol. Da, wo meine Kindheitserinnerungen sind.
Das heilige Land Tirol für eine revolutionäre Kurdin?
Es sind die Kindheitserinnerungen, die einfach, wenn ich die Straßen heute noch gehe, wo ich meine Kindheit verbracht habe und wo ich dann das Lachen unserer Nachbarn höre, oder die Laute von den Kindern höre, wo ich aufgewachsen bin, das erweckt bei mir ganz andere Gefühle. Und das sind einfach positive Gefühle. Zugehörig zu sein, nicht regional, zugehörig zu sein zu diesen Erinnerungen, zu den Gefühlen, die ich als Kind hatte.
Wir haben natürlich vor so einer Aufzeichnung ein Vorgespräch geführt, dass du Geschichten erzählt, die gar nicht so lustig waren in deiner Kindheit. Nämlich, dass du mit einem befreundeten Mädchen nicht spielen durftest, weil die Mutter gemeint hat, mit diesem Türkenkind spielst du nicht. Oder dass man dich in eine Mülltonne geworfen hat mit dem Begriff, naja, dort gehörst du hin. Also beide sind ja keine Erlebnisse, wo ich sage, pfah, da möchte ich unbedingt wieder hin, weil ich möchte wieder in eine Mülltonne geworfen werden.
Ja, aber Kinder haben auch die Fähigkeit, dass sie auch sehr positive Erlebnisse anders wahrnehmen. Und die negativen, das sind einfach Ereignisse, die man einfach nicht verhindern kann oder die nicht vorhersehbar sind. Zum Beispiel, ich wusste bis zu meinem 7. Lebensjahr nicht, dass wir kurdischer Abstammung sind. Ja? Also ich bin da erst draufgekommen, wie eben ich in der Nachbarschaft mit einem türkischen Mädchen spielen wollte und das türkische Mädchen ist dann rausgekommen und hat halt aus dem Haus rausgekommen und hat halt gemeint, meine Mutter hat gesagt, ich darf mit dir nicht spielen, weil du kurdisch bist. Und ich habe tatsächlich gemeint, dass das Kurdischsein, dass es irgendeine Viruskrankheit ist, eine Infektionskrankheit ist. Und ich habe gemeint, ich bin krank und ich habe eine ansteckende Krankheit. Und das Kind will deswegen mit mir nicht spielen. Ja? Und bin dann natürlich heulend nach Hause gegangen, habe mich ausgezogen, habe meine Mutter gebeten, dass sie mich dann anschauen soll im Körper, ob ich irgendwelche Röteln und so habe. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was es bedeutet, kurdisch zu sein. Und,
das war ein Verdrängungsmechanismus, das war, nicht deiner Eltern, oder?
Ja, unsere Eltern wollten uns ein bisschen schützen im Sinne von, sie wollten nicht, dass wir von Anfang an stigmatisiert und diskriminiert werden, weil in Österreich waren wir die Minderheit der Minderheit, ja? Also wir sind als migrantische Familie nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft anders behandelt worden, sondern auch von der Migrationsgesellschaft auch stigmatisiert worden. Vor allem nicht von allen, aber von manchen nationalistisch-türkischen Gruppierungen oder islamistisch angehauchten Gruppierungen sind wir diskriminiert geworden und unsere Eltern wollten nicht unbedingt, dass wir diese Schwierigkeiten auch dann erleben. Aber vieles konnten sie natürlich nicht verhindern. Wie zum Beispiel, dass ich dann eben später dann wirklich von einem autochthonen österreichischen Jugendlichen dann in die Mülltonne geworfen wurde, wo er mich bespuckt hat in der Mülltonne und mich als, ich war 7 oder 8, glaube ich, wenn überhaupt, und dann mich als Ausländerin und Muslimin beschimpft hat. Ich meine, in dieser dunklen Mülltonne habe ich die Welt natürlich gar nicht verstanden. Im Sinne von, du, da gehörst du hin, ja. Und natürlich ist es traurig, dass Kinder eben das Gefühl haben, dort nicht hinzugehören. Vielleicht hat sich deswegen mein Heimatbegriff anders entwickelt und vielleicht wollte ich diesen Heimatbegriff, der ja von Rechten immer wieder inflationär verwendet wird, vielleicht wollte ich deswegen diesen Heimatbegriff für mich zurücknehmen, zu sagen, nein, der gehört auch uns. Und zwar, wir wollen nicht, dass dieser Heimatbegriff so negativ instrumentalisiert wird mit Nationalismen, wie ihr das habt, ja? Ja.
Ja, du musst nicht, ich kann schon die nächste Frage stellen. Das heißt, Heimat ist für dich was anderes als für einen Tiroler. Als für die FPÖ. Ja, von mir aus machen wir es halt so. Ja.
Ja, definitiv.
Trotzdem ist es auch in Tirol nicht ganz reibungslos gegangen. Du bist ein bisschen gemobbt worden, ja, aus der Schule geflogen und ähnliches mehr.
Ja, also ich bin in Telz, in meiner Heimatgemeinde, wo ich groß geworden bin. Da bin ich ins Borg Telz gegangen und war dann Klassensprecherin, so wie viele Journalistinnen und Politikerinnen auch.
Ja, das ist
auch,
Berufskrankheit, ja. Oder?
Und habe dann kandidiert für die Schülervertretungswahl und das wirklich in der ersten Klasse. Und damals gab es diese Schülerzeitung, wo man eben die Kandidatinnen ausfragt im Sinne von, was ist dein Lieblingszitat oder wer ist dein Lieblingsheld oder zu wem schaust du auf? Und ja, und während alle anderen so Kevin Costner oder Brad Pitt geschrieben haben, habe ich natürlich den Karl Marx hingeschrieben, weil ich mit 15 angefangen habe, das Kapital zu lesen. Hat ewig lang gedauert, bis ich verstanden habe, worum es überhaupt da geht. Aber die Idee der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, das hat mich so fasziniert, dass ich dann den Karl Marx hingeschrieben habe. Und das hat dann nicht lang gedauert, dann wurde ich auf einer freundlich subtilen Weise von der Schule herausgemobbt und bin dann wegen Karl Marx aus der Schule geflogen und habe dann in Innsbruck am wirtschaftskundlichen Gymnasium, am Abendgymnasium, meine Matura dann nachgeholt.
Würdest du den Marx heute auch noch zitieren?
Ja, es ist der unverstandene Marx, sage ich. Also die Theorie und die Praxis, die leider in der Geschichte dann sich ausgetragen hat, ist wahrscheinlich nicht das, was der Marx wollte. Ich finde seine Philosophie immer noch sehr interessant, nur das ist halt wie der Koran, ja, wie man den Koran interpretiert. Und ich bin der Meinung, man hat die Philosophie von Marx, hat man nicht zeitgemäß gut interpretieren können.
Das hat mir auch noch keiner gesagt, dass man diesen Koran mit dem Kapital gleichsetzen kann.
Ja, aber ich wollte wirklich ein sehr komplett gegensätzliches Beispiel dann nehmen, um eben da die Interpretation der Philosophie auch dann zum Ausdruck zu bringen.
Weil jetzt bist du ja nicht dabei in der Kommunistischen Partei gelandet, sondern bei den Grünen. Ja. Das passt ja wieder nicht zusammen, oder?
Ja, also ich bin ja immer wieder als die Marxistin bei den Grünen ja immer wieder abgestempelt worden aufgrund meinem Rauswurf aus der Schule. Ja, also ich vertrete natürlich unterschiedliche Positionen. Ich glaube, ich habe, was die unterschiedlichen Parteien anbelangt, da sehe ich gesellschaftspolitisch schon gleiche Positionen, wenn ich in die SPÖ hineinschaue oder wenn ich die linke Partei anschaue. Es gibt schon in Bezug auf gesellschaftspolitische Fragen schon ähnliche Positionen, die ich auch vertreten kann. So weit sind wir jetzt nicht voneinander weg, denke ich.
Nachdem es auch bei den Grünen ja gewisse Strömungen gibt, und jetzt kommen wir eigentlich schon in die Gegenwart hinüber, nachdem wir ja schon erfahren haben, dass du maturiert hast, du hast dann noch studiert.
Ja.
Aber das kommen wir nachher. Mhm. Aber irgendwie ist das, sind das schon für mich massive Gegensätze. Also entweder gehörst du dann zum ganz linken Rand der Grünen, dass ich es nur rauskriege, oder zum rechten Rand der Kommunisten, also wie immer man das
oh mein
dann
sehen will. Rechts war ich nie, also rechts war ich nie.
Der rechten Rand der Kommunisten, habe ich gesagt, das ist nicht rechts.
Ja, ja. Aber rechts von den Kommunisten war ich auch nie. Nur es war nur eine personalpolitische Frage für mich damals, wie ich in die Politik eingestiegen bin. Weil Sympathien mit der Kommunistischen Partei habe ich immer schon gehabt, mit den linken Parteien hatte ich auch immer schon gehabt. Und manchmal gab es schon in Bezug auf außenpolitische Positionen. Da gab es schon natürlich Linien, wo ich mich schwer getan habe. Aber ja, also innerhalb der Grünen gibt es auch Positionen, mit denen ich mich dann schwer tue. Aber der Zeitpunkt, wo ich mich für die Grünen entschieden habe, war der Zeitpunkt, wo es sehr viele Korruptionsskandale gegeben hat. Und für mich waren die Grünen die einzigen Partei damals im Nationalrat, die nicht in irgendwelche Korruptionsskandale verwickelt waren. Und das war für mich die Entscheidung, dass ich für die Grünen kandidiere.
Ja, das war ja bei dir überhaupt komisch. Also normalerweise fängt man ja in der Landespolitik an und in der Regionalpolitik. Und du hast angefangen im Nationalrat und bist dann in die Landespolitik gegangen. Also eigentlich genau verkehrt rum.
Ja, weil ich einfach ein anderes Verständnis von politischer Arbeit habe. Also ich mache nicht Politik, um irgendein höheres politisches Mandat zu bekommen, sondern ich habe Parteipolitik immer als Bringschuld gesehen, wie einen gesellschaftlichen Beitrag. Ja?
Eine Bringschuld von dir.
Eine Bringschuld von mir, weil ich immer der Meinung war, wenn ich heute als Demokratin in einer Demokratie leben darf, dann hat jemand für mich gekämpft, jemand hat für meine Rechte gekämpft, dass ich heute diese Privilegien haben kann, dass ich heute in diese Errungenschaften auch dann genießen kann. Und all diese Menschen, die einen sehr hohen politischen Preis für diese demokratische Privilegien bezahlt haben, die zum Beispiel gegen das Nazi-Regime gekämpft haben etc., all diesen Menschen habe ich es heute zu verdanken, dass ich in einer Demokratie leben darf. Und das ist quasi für mich eine Bringschuld, wo ich der Meinung war, ich will meinen Beitrag leisten in meine Generation als Danke und will deswegen weiterhin für diese Errungenschaften kämpfen. Und deswegen war ich ein bisschen für mich selber unabhängig, weil ich musste mich nicht bei der Parteichefin oder beim Parteichef, ich sage mal sehr, sehr salopp und vulgär, schleimen, weil ich habe das Bedürfnis nicht danach gehabt, eine Parteichefin zu sein oder irgendeine höhere Funktion auszuüben. Für mich war es wurscht. Hauptsache, ich habe ein politisches Mandat und ich kann die Anliegen der Gesellschaft einbringen, weil ich bin ja nichts anderes als eine Postbotin der Gesellschaft. Als Politikerin. Und für mich war es wichtig, dass ich diese Anliegen einbringe, ob das jetzt der Nationalrat ist oder der Landtag ist oder der Gemeinderat ist, war es für mich einfach im Grunde genommen nicht wichtig. Die Funktionen waren für mich nicht wichtig, sondern ich bin eine Sachpolitikerin. Für mich ist wichtig, dass ich eben eine antifaschistische Politik mache, mich für soziale Gerechtigkeit einsetze, mich gegen Rechtsextremismus wäre auch verhindern in seiner Politik. Ja? Und deswegen war mein Zugang oder meine Art, Politik zu machen, eine ganz andere. Also, und deswegen habe ich mich auch so frei gefühlt. Ja? Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht in den Spiegel hineinschauen kann, gehe ich, weil ich will nicht, dass ich existenziell von diesem Job abhängig bin.
Aber muss man als Politiker oder Politikerin nicht einem Clubzwang unterliegen, die Meinung eines Clubs vertreten, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt will, einen Kollegen oder Kollegin verteidigen, die man eigentlich eh nicht mag und ähnliches mehr? Also ich habe immer gesagt, ich will nie mein Leben Politiker werden, Journalist ist viel besser, weil da kann ich mir das von außen anschauen. Von innen weiß ich nicht, ob ich das mir anschauen würde wollen.
Naja, ich war ja nie das bravste Kind der Grünen. Also ich bin ja jetzt die dritte Legislaturperiode bin ich in einem politischen Amt und ich glaube, über die Hälfte meiner politischen Tätigkeiten, Funktion habe ich mit Polizeischutz verbracht. Also ich war immer die Abgeordnete, die immer mit Personenschutz gekommen ist, gegangen ist und die Bedrohungen hatte und meine Fangemeinde war ja nicht sehr klein, von Islamisten angefangen, über Nazis hinweg, und Macho sind weg. Also es war so eine sehr interessante und breite Mischung von allen. Und natürlich ganz am Anfang, wie ich den religiösen Extremismus immer wieder aufs politische Tapet gebracht habe, den sogenannten politischen Islam, ja, hat das auch bei den Grünen gewissen Personen hat es einfach nicht gepasst, ja, weil sie wollten nicht, dass man dadurch Teile der muslimischen Bevölkerung ärgert, weil man wollte Stimmen aus diesen Lagern haben. Und ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich der Meinung war, man sollte hier nicht separieren. Also, weil ob rechtsextrem oder Islamist, man hat die gleichen Feindbilder. Und die gleichen Feindbilder waren linke, kritische Journalisten, kritische Künstlerinnen, Künstler. Also es waren ja immer die gleichen Menschen, die sie gehasst haben, ja. Oder Menschen aus der LGBTIQ-Bewegung. Und deswegen habe ich nicht eingesehen, warum ich als Demokratin bei den Rechtsextremen hardcore einschlagen darf, aber bei den Islamisten nicht, ja. Und deswegen war ich frei, glaube ich. Deswegen, und auch parteiintern hat man gewusst, die hat eine andere Art von, ein anderes Verständnis von Politik, von politischer Arbeit. Und wenn es ihr nicht passt, dann geht sie einfach.
Salopp formuliert, warst du der Freigeist oder die Spinnerin vom Dienst im Grünen Club?
Na, würde gar nicht mal so sagen. Zum Beispiel nach meiner ersten Legislaturperiode hatte ich die meisten Vorzugsstimmen nach der Spitzenkandidatin. Also es hat sich auch in der Bevölkerung irgendwie gezeigt, dass meine politische Arbeit, meine politische Positionen richtig waren. Und es war ja nicht so, ich habe ja auch eine Zeit lang habe ich eine Auszeichnung auch dann bekommen von einer internationalen Organisation, wo man mich dann in einem Ranking unter 100 mutigen Frauen, die Welt verändern wollten, auch dann gereiht hat. Ja? Die Auszeichnung konnte ich damals nicht abholen, weil ich dann unter verschärftem Polizeischutz war. Das ist natürlich eine andere Frage, eine andere Situation gewesen. Aber es war für mich sehr wichtig, für meine Prinzipien zu kämpfen. Und da war für mich komplett wurscht, ob jetzt meine Partei das so sieht wie ich oder nicht. Ja?
Kann mich erinnern, dass
meine Verantwortung war gegenüber meiner Wählerinnenschaft, nicht gegenüber meiner Parteichefin oder Parteichef.
Ich kann mich erinnern, mit Polizeischutz, du warst damals hochschwanger.
Ja.
Noch dazu. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals irgendwie eine gemeinsame Veranstaltung im Journalistenclub gemacht, wo da zwei Herren gekommen sind, die einmal die Bühne sich angeschaut haben und nachher die ganze Zeit am Gang gestanden sind. Aber so lustig war ja die ganze Geschichte nicht. Vielleicht erzählst du mal, warum das zu diesem Polizeischutz gekommen ist.
Ja, also das Ganze hat einfach damit begonnen, wie der IS sehr stark geworden ist. Ich war damals im Nationalrat Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses. Und es gab damals auch ein Massenmassaker an Kurdinnen und Kurden und Massenvergewaltigungen an Jesidinnen. Und ich habe mich damals sehr kritisch gegenüber IS geäußert. Also ich glaube, ich habe damals meine erste Morddrohung von IS-Accounts dann erhalten. Und ich glaube, ich war die erste österreichische Politikerin, die überhaupt von IS-Account derartige Drohungen bekommen hat. Und dann waren es halt mit der ganzen Erdogan-Regierung, wo auch Islamisten teilweise unterstützt und supportet worden sind, sind natürlich all jene europäische Politikerinnen ins Visier gekommen, die den religiösen Extremismus, den islamistischen Extremismus auch dann kritisiert haben. Und ich gehörte dazu. Und ich habe dann versucht, jahrelang all diese IS-Zellen aufzudecken. Also ich habe versucht, viel wirklich Aufdeckung zu bewirken. Und der Peter Pilz hat teilweise davon vieles auch dann veröffentlicht. Ja, und am Anfang waren es halt diese harmlosen Online-Bedrohungen. Als Frau kamen natürlich auch sehr viele sexistische Drohungen sozusagen auch dann dazu. Und ja, und mittlerweile war ich dann so abgehärtet, also ich war dann so abgehärtet gewesen gegen diesen Online-Hass, den ich dann leider nicht mehr realisiert habe. Es hat sich einfach normalisiert für mich. Und das war einfach so gefährlich, dass ich einfach diesen Hass sehr normal empfunden habe, diesen Frauenhass normal empfunden habe, diesen antikurdischen Rassismus normal empfunden habe. Und ich war dann so abgehärtet, dass ich nie an einem nächsten Level gedacht habe. Bis dann eines Tages 2020 der Landesverfassungsschutz sich dann bei mir gemeldet hat und gesagt hat, es hat sich ein Herr bei uns gestellt, der angegeben hat, dass er beauftragt wurde, sie zu töten. Und ich habe am Anfang gedacht, also irgendjemand veräppelt mich jetzt gerade, das kann es ja nicht sein. Wer soll denn eine österreichische
klingt so wie versteckte
eine österreichische Abgeordnete irgendwie töten wollen? Und vor allem, wie kommt man überhaupt so weit, dass man sich traut, ja, mitten in Europa ein Attentat auszuüben? Ja, und in der gleichen Zeit habe ich auch erfahren, dass ich schwanger bin. Also, und bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, ob ich wirklich ein Kind will oder nicht. Ja, aber die Entscheidung wurde mir dann abgenommen und ich bin dann sofort unter verschärften Polizeischutz gekommen. Das heißt, 24 Stunden lang Polizei vor der Tür, hinausgehen nur mit einer 7 Kilo schweren Schutzweste. Und mit Cobra-Begleitung nach draußen, ich glaube nach Van der Bellen war ich die zweite, die in Österreich sozusagen so geschützt wurde. Und mein Pech war, es war genau Pandemiezeit, also man konnte auch sich nicht wirklich im Freien dann bewegen. Und ich lebte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, kein Balkon. War hochschwanger, versuchte meine Schwangerschaft sozusagen nicht öffentlich bekannt zu geben, weil ich nicht wollte, ja, vielleicht war es auch die Hemmung als Frau, mit diesem Drohszenario einfach auch nicht anders beurteilt zu werden. Also im Sinne von, naja, die ist schwanger und die ist gerade hysterisch und das Ganze ist eh absurd genug, dass sich jetzt ein Attentäter gestellt hat. Also die ganze Geschichte war schon absurd genug. Und ich wollte auch nicht, dass man Zuschreibungen macht aufgrund meiner Schwangerschaft. Und also ich wollte auch nicht noch als Frau entwürdigt werden von gewissen Gruppen.
War das eine Entwürdigung?
Und habe die Schwangerschaft für mich dann behalten.
War das für dich eine Entwürdigung? Weil du gerade gesagt hast, entwürdigt.
Ja, also als Frau, wenn man als Hassobjekt dargestellt wird, kommt ja nochmal eine ganz andere Entwürdigung im Sinne von Sexismus. Und wenn man auch schwanger ist, gibt es dann Interpretationen wie, naja, das sind halt die Hormone und die ist gerade hysterisch benannt und die ist gerade schwanger. Also ich wollte nicht, dass dieser politische Prozess, dieser politische Fall noch sexistisch interpretiert wird. Und das war einfach meine Sorge und aus diesem Grund habe ich meine Schwangerschaft verheimlicht, bis das Kind dann auf der Welt war. Und das Lustige ist, der ganze Sicherheitsapparat war ja gar nicht der war ja gar nicht geschaffen für eine schwangere Frau, ja. Weil wenn sie Schutzpersonen hatten, das waren hauptsächlich Männer, ja. Also sie haben zum Beispiel ist mir erzählt worden, sie haben zum Beispiel noch nie erlebt, dass sie vor einem Kreißsaal gestanden seien von ihrer Schutzperson, die jetzt da gebärt hat. Ja? Also unter Polizeischutz habe ich mein Kind dann auf die Welt gebracht. Oder ich musste dann mit meinem Kind zur Mutter-Kind-Pass-Kontrolle und dann sind sie draufgekommen, in dem Auto drinnen, in dem Polizeiauto drinnen gibt es gar kein Maxikosi, ja, wo man das Baby hineintut. Also komplett Absurditäten, die es eigentlich nicht so in dieser Form gibt, ja. Und für mich persönlich war es eine relativ psychische Geduldsprobe, weil ich konnte alle 2 Wochen nur eine halbe Stunde raus im Hof. Und das war für mich psychisch wirklich sehr schwierig, weil ich musste mich um den Prozess kümmern. Ich musste schauen, dass ich genug Beweismaterial finde. Okay, der Attentatstäter hat sich zwar gestellt und mit ihm zusammen sind dann 4 weitere Beitragstäter festgenommen worden. Und ich bin dann draufgekommen, im Verfassungsschutz gibt es dafür wenig Leute, die sich mit der Materie auseinandersetzen. Also der Attentatstäter, der sich gestellt hat, war türkischer Abstammung, war aber gleichzeitig italienischer Staatsbürger. Er hat angegeben, dass er im Auftrag des türkischen Sicherheitsdienstes beauftragt wurde, mich zu töten. Und also man wollte quasi hier angeblich nicht nur mich, sondern mehrere Politiker zum Schweigen bringen. Und ich passte halt super ins Profil, ja. Also Kurdischstämmige gegen Islamismus und eine Feministin, eine Antifaschistin, die quasi eine islamistische Szene nacheinander sozusagen aufdeckt und hier offen gegen diese Gruppen auch dann Politik macht. Ja, ich passte sehr, sehr gut ins Profil, ja.
Und wie ist das heute? Hast du eigentlich Angst noch? Weil die Typen gibt es ja noch, die leben ja alle noch. Das ja. Heißt, du bist aber hier hereinspaziert, ohne Bewachung. Das heißt, ja, also wie gehst du damit um? Also schaust du hinter jeder Ecke, ob dich einer verfolgt? Oder?
Nein, es ist lustig zum Beispiel. Ich habe, wie ich mein Kind bekommen habe und in der Maria-Hilfe-Straße gegangen bin, habe ich das erste Mal einen Beitragstäter, aus diesem Fall gesehen, also face-to-face, vom Weiten. Und ich hab dann nicht mehr atmen können, nicht aus Angst, sondern es war für mich einfach so wahnsinnserschreckend, ja, also diese Ohnmacht, dass man diese Leute, die hat man einfach freigelassen, ja, also den Attentatstäter, obwohl man gewusst hat, es gibt genug Beweismittel, wo man die Person einfach verurteilen kann, hat man ihn, also das Innenministerium, damals unter Nehammer, Innenminister Nehammer, ehemaliger, die haben 3 Wochen vor dem Prozesstermin den mutmaßlichen Attentäter haben sie einfach gehen lassen. Den haben sie einfach abgeschoben, weil man hat gewusst, das ist eine heiße Kartoffel, man will ihn nicht mehr da haben. Man hat ihn einfach gehen lassen und all seine Beitragstäter, die ihm da helfen wollten für diesen Attentat, die hat man einfach freigelassen. So, und nachdem ich mein Kind dann auf die Welt gebracht habe, habe ich dann inmitten von Maria-Hilfstraße getroffen. Und ich war einfach entsetzt, ja. Ich war einfach sehr wütend, ja, dass diese Menschen, die einfach eine Politikerin umbringen wollten und da helfen wollten, jemanden zu töten, dass der einfach konsequenzlos einfach frei herumgelaufen ist, ja. Und ich dann jahrelang unter Polizeischutz war. Also ich quasi viel mehr gelitten habe, als jene, die eine Straftat oder die einen Mord begehen wollten. Das war erschreckend für mich. Und ich glaube, das ist einer der größten demokratiepolitischen Skandale der österreichischen Politgeschichte. Man hat diesen Fall wie ein Diebstahlfall behandelt, ja. Und es waren dann dauernd Ausreden wie, ja, man kann jetzt gerade nicht in einem Fall politisch hineinkommentieren, weil das Verfahren läuft noch etc. Aber in jedem laufenden Verfahren gab es politische Kommentare oder Reaktionen. Nur in meinem Fall wollte man hier sich nicht solidarisieren. Also ich finde es wirklich ein demokratiepolitischer Skandal, dass ein Innenminister nicht in der Lage war, zu sagen, wir lassen es nicht zu, dass Islamisten von draußen kommen oder Attentäter von Ausland kommen, um hier dann eine österreichische Politikerin zu ermorden. Es hat keine einzigen Solidaritätskundgebung gegeben, nicht einmal ein einziges Statement, sondern man wollte einfach sich mit diesen Ländern, man wollte mit diesen, vor allem mit der Türkei, wollte man damals sozusagen keine diplomatische Krise haben, aber es war absolut der falsche Weg.
Jetzt musst du als Politikerin oder wirst wahrscheinlich auch wollen, die Demokratie zu verteidigen. Ein Bestandteil der Demokratie ist der Rechtsstaat, logischerweise. Ja. Findest du, dass in deinem Fall der Rechtsstaat richtig gehandelt hat?
In meinem Fall glaube ich schon, dass der Rechtsstaat richtig gehandelt hat. In meinem Fall glaube ich, dass die Politik falsch gehandelt hat. Und dass diese politischen Entscheidungen schlussendlich dazu geführt haben, dass Menschen, die gegen den religiösen Extremismus vorgegangen sind, also sprich die gegen Mullah-Regime, Erdogan-Regime, also all diese islamistische Gewaltregime vehement auf der Straße waren, durch meinen Fall dann ein bisschen abgeschreckt waren, weil sie der Meinung waren, naja, wenn nicht mal eine Abgeordnete, eine österreichische Abgeordnete genügend Schutz vom Innenministerium kommt, sprich nicht mal der Innenminister da in der Lage ist, sich mit ihr zu solidarisieren, dann können wir als Privatpersonen gar nicht mehr machen. Ja? Und das hat sich ausgewirkt dann auf die Teilnahme von Demos, Kundgebungen, weil das hat die Menschen abgeschreckt im Sinne von, wenn jetzt da irgendwelche türkische Agenten unterwegs sind oder wenn da graue Wölfe unterwegs sind, die uns dann wahrscheinlich verletzen wollen oder die uns verprügeln wollen, dann haben wir keine Politik, die dann hinter uns steht. Und das sehen wir heute auch bei Iran-Kundgebungen, ja, gegen Mullah-Regime. Die Menschen sind verzweifelt und die fühlen sich einfach extrem im Stich gelassen, weil sie sich einfach nicht genug unterstützt fühlen. Und das ist schon ein Versagen, ein integrationspolitisches Versagen der österreichischen Politik, dass man jene demokratische Kräfte der Migrationsgesellschaft, die super integriert sind, die sich zu den europäischen demokratischen Werten bekennen und die jegliche religiös-extremistische Strukturen verneinen, ja, oder die dagegen kämpfen, dass man die dafür bestraft jetzt im Moment. Und dass man sich nicht auf deren Seite stellt, sondern ganz im Gegenteil, dass man eben keinen Mucks zu Saudi-Arabien macht, sich mit Erdogan jetzt nicht zerstreiten will. Ja? Also, dass die wirtschaftlichen Deals einfach über die Menschenrechte stehen. Und das ist schade. Das ist schade, weil die Bevölkerung, die Menschen ihr Vertrauen zur Rechtsstaatlichkeit verlieren, ihr Vertrauen zur demokratischen Weltordnung verlieren. Und es wäre jetzt gerade so wichtig, wo es weltweit zu so vielen autoritären Tendenzen kommt. Ich meine, ich habe jetzt gerade von Erdogan geredet. Der Erdogan pfeift auf die Urteile unserer Höchstgerichte. Er ist mehrmals vom Europäischen Gerichtshof verurteilt worden aufgrund von Menschenrechtsverletzungen oder völkerrechtswidrige Angriffe. Aber nichts ist passiert. Das führt dazu, dass dann andere Staatspräsidenten auch damit anfangen, wie Viktor Orban oder Putin, und sich dann denken, ist mir wurscht, was der Europäische Gerichtshof für Urteile hat, ich darf trotzdem machen, was ich will. Und irgendwann einmal werden wir eine Gesellschaft haben, werden wir ein Europa haben, wo sich kein Mensch dann traut, irgendeine Klage zu erheben gegen eine Regierung, weil sie davon ausgehen, auch wenn sie verurteilt werden, also auch wenn dieser Staatspräsident verurteilt wird, es passiert trotzdem nichts. Und damit verlieren die Menschen Stück für Stück ihr Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit und in die demokratische Weltordnung. Und das finde ich fatal.
Ja, jetzt fast ein Schlusswort, ja. Aber eine Frage stelle ich dir noch. Es gibt ein Leben nach der Politik, oder wird es ganz sicher geben, also irgendwann wirst du mal nicht wieder gewählt werden oder du wirst nicht wieder aufgestellt werden wollen von dir selbst. Was würdest du danach machen wollen?
Ja, also ich habe hier nie das Privileg gehabt, apolitisch zu sein. Wenn man in einer kurdischstämmigen Familie geboren wird, dann hat man nicht das Privileg, nicht politisch zu sein, sondern Parteipolitik ist für mich nur der Zweck für Mittel, also der Mittel zum Zweck, ja, dass ich sozusagen meine Bringschuld erbringen will. Und wenn es in der Parteipolitik für mich dann nicht mehr sein sollte, dann werde ich das sehr wohl auf der Straßenpolitik machen. Weil gerade jetzt, wo ich mir denke, die ganze Weltordnung ist jetzt im Trouble, was Klimapolitik betrifft, was Gleichberechtigungspolitik betrifft, was demokratische Weltordnung betrifft. Ich glaube, jeder vernünftige Mensch, der diese Entwicklungen sieht, der sollte gar nicht wegschauen, weil es einfach extrem schade wäre, wenn all diese Menschen, die für diese demokratischen Errungenschaften gekämpft haben, einen hohen politischen Preis gezahlt haben, immer noch zahlen. Man braucht zu dem Iran schauen oder in der Türkei schauen, die ganzen politischen Häftlinge, die dort sitzen, das sind hier keine Mörder, das sind hier keine Menschen, die irgendwelche Gewehre in die Hand genommen haben, sondern sie haben nur für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ihre Stimme erhoben. Und wenn all diese Menschen einen sehr hohen politischen Preis dafür bezahlen, können wir in einer privilegierten Situation einfach es nicht ignorieren. Und ich glaube, es ist einfach unsere Pflicht, wenn wir die Möglichkeit haben, uns gegen alles zu wehren, was unsere demokratische Weltordnung sozusagen zerstört.
Liebe Berivan, vielen Dank für dein Kommen. Das war der Podcast Mikrofonierte Gedanken aus dem Republikanischen Club in Wien, Neues Österreich. Am Mikrofon war Fred Thurnheim und die Technik gestaltete Ben Hasses. Danke fürs Zuhören.